Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute sprechen wir über das KI-Videotool Sora. Sora, das Tool von OpenAI, das ja schon vor ein paar Monaten previewed wurde. Und jetzt gibt es tatsächlich auch mal ein fertiges Produkt, nämlich einen Werbespot des Spielzeughändlers Toys R Us. Und darüber spreche ich mit meiner Schwester Tomai. Hey Tomai.
Hey Theo. Ja, also als erstes, ich bin ja überrascht, dass Toys R Us wirklich noch ja am Start ist. Also irgendwie dachte ich, die wären schon weg vom Fenster, weil hier auch ein paar Läden zugemacht wurden. Aber offensichtlich haben sie jetzt auch einen neuen, aufwendig produzierten Werbespot gelauncht. Man sieht hier einen Jungen, ich habe das hier jetzt auch nebenher laufen, der hat so ein bisschen, ja, Harry Potter-mäßige Züge. Es wird eine Story erzählt, wie dieser Junge vom Spielzeug ja träumt, in einer alten Garage sitzt mit einer kleinen animierten Giraffe und in so eine Art ja Traumwelt entführt wird. So kommt's mir vor. Das Ganze sieht aus wie ja eine Pixar-Produktion, würde ich jetzt mal sagen. Es sieht sehr clean aus. Es ist sehr animiert, also man sieht total, dass es animiert ist. Ein bisschen Toy Story Vibes, würde ich jetzt mal sagen, sind vielleicht dabei. Ja, also es wirkt sehr, sehr gut gemacht. Dieses Storytelling, würde ich jetzt mal sagen, naja, aber ja, Werbespots sind ja nicht dafür berühmt, hier ständig ja die super Ideen zu liefern. Wie waren denn so die ersten Reaktionen auf dieses AI-generierte Video, was auch als AI-generiert gekennzeichnet war?
Man muss sagen, dass OpenAI echt extrem gut darin ist, PR für sich zu generieren. Denn gerade wenn jetzt irgendwas von Sora gezeigt wird, dann geht es einfach krass viral. Und ich weiß nicht, ob das einfach mit meiner Bubble zusammenhängt, aber gefühlt gehen diese Sachen viel viraler als irgendwas, was jetzt Apple ankündigt oder eben auch Google. Also Google ja meistens eher aus negativen Gründen geht es ja viral, wenn jetzt irgendwie bei Gemini oder sowas wieder schief geht. Und wenn man mal bedenkt, dass der OpenAI im Verhältnis ja relativ klein ist und auch relativ kleine Events macht, beziehungsweise halt diese Videos published, dann ist halt echt immer krass, welche Resonanz es da eben gibt und man davon ausgehen kann, dass echt jeder im Internet das eben gesehen hat und sich dann eben auch eine Meinung dazu bildet.
Also man sieht ja auch an den Kommentaren an deinem LinkedIn-Post, dass dieses Thema ja sehr großes Interesse geweckt hat. Ich fand es super spannend, da mal durchzulesen und zu schauen, was denn so für ja Diskussionen zustande kamen. Hauptsächlich eben auch darum, ist das jetzt tatsächlich ja die große Ersparnis? Spart man sich hier ganze Agenturen oder ist es tatsächlich nur in Anführungsstrichen ein besseres Tool als vorher? Also ist es jetzt das bessere, keine Ahnung, 3D Studio Max oder keine Ahnung, welche Programme man vorher genutzt hat? Und der Aufwand, das Konzept zu machen und rumzuprobieren, ist immer noch derselbe. Also was meinst du?
Also grundsätzlich muss man sagen, dass dieses Sora-Tool ja noch nicht veröffentlicht ist. Ja, das heißt, wir als Privatverbraucher, wir können damit eben noch nichts machen. Aber OpenAI möchte das natürlich platzieren in der Kreativindustrie. Was bedeutet das? Die pitchen jetzt eben Sora ganz aktiv eben gegenüber Hollywood, gegenüber den Filmstudios, gegenüber Unternehmen und auch Kreativagenturen. Und die wollen natürlich auch solche Pilotprojekte haben, ja, dass sie eben sagen, hey, wir wollen jetzt richtig coole Showcases haben, die dann eben auch viral gehen. Ob jetzt der Toys R Us jetzt wirklich der beste Kandidat dafür war, weiß ich jetzt irgendwie auch nicht, ja, weil wie du schon sagtest, die meisten sagen dann immer, Moment mal, sind die nicht schon irgendwie pleite? Ich glaube, vielleicht eine noch größere Brand, vielleicht, keine Ahnung, irgendwie Gucci oder Nike oder sowas, ja, hätte vielleicht für noch mehr, ja, Furore vielleicht gesorgt. Aber trotzdem glaube ich, dass das Ganze sehr positiv aufgenommen worden ist. Es ist ganz klar, dass dieses Tool irgendwann Mainstream werden soll. Ja? Das heißt, es sollen dann eben entweder richtige Animationssoftware eben ersetzt werden, beziehungsweise auch das echte Filmen, sage ich jetzt mal. Hängt ja auch ganz stark davon ab, was für einen Look wir eben kreieren wollen. Ja? Ob wir sagen wollen, hey, das soll halt aussehen wie echte Menschen. Und da haben wir ja beim originalen Sora Preview ja schon diese coolen Szenen gesehen von der Frau, die sich in Tokio da eben bewegt oder von richtig coolen Szenen da, weiß nicht, von ganz vielen Leuten auf dem Markt, die total realistisch aussehen. Oder sagt man, hey, wir wollen eigentlich absichtlich einen Look haben, der halt eher so in Richtung Animation oder eben auch Pixar geht. Wenn du jetzt eben diesen Clip anschaust, was glaubst du denn, was da das Ziel war? War das Ziel, das realistisch aussehen zu lassen? Oder war schon das Ziel, das halt irgendwie so Pixar-mäßig erscheinen zu lassen?
Ist halt schwer zu sagen, was da das Ziel war. Also ich habe ja selber auch schon ein bisschen rumprobiert, jetzt mit Midjourney zum Beispiel, nur als Standbild-Generierungstool. Und ich muss sagen, auch wenn man relativ genau promptet, ist das Ergebnis schon so ein bisschen Auslegungssache der KI, habe ich den Eindruck. Also das heißt, es ist zu einem Stück weit noch so ein bisschen Zufall, was da auch rauskommt und ein bisschen random. Und ich nehme mal an, dass hier noch nicht die super vielen Erfahrungswerte vorliegen, sowohl bei den Entwicklern oder den Konzeptern oder den Promptern, wie auch immer man die Leute nennt, die dann damit umgehen. Und natürlich auch noch nicht mit diesem Sora-Tool. Also die KI selbst ist ja auch noch nicht so erfahren und trainiert. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal an, das ist meine persönliche Meinung, dass die Hälfte davon irgendwie Zufallsprodukt ist und man dann ausgesucht hat, was einem davon gefällt. Ich finde hier auch, es ist ein sehr starker Mix aus realistisch anmutenden Elementen, also der Junge zum Beispiel, und sehr, ja, comichaften, eindeutig animierten Elementen. Vielleicht war das so gewollt, vielleicht aber auch nicht. Das ist schwierig zu sagen.
Das Problem aktuell bei der KI-Generierung von Inhalten ist ja immer, dass dir so ein bisschen die Kontrolle fehlt. Die Kontrolle und eben auch die sogenannte Konsistenz. Also dass eben die Charaktere auch in unterschiedlichen Szenen eben genau identisch aussehen. Das heißt, du kannst ja auch in Midjourney immer wieder coole Bilder generieren. Jedes für sich sieht halt total genial aus. Aber zusammen machen die halt überhaupt keinen Sinn, ja, weil dann die Person immer anders aussieht, ja, oder die Farbe oder der Stil so ein bisschen anders ist. Weil jedes Mal, wenn so ein Bild neu generiert wird, dann gibt es halt so einen gewissen Zufallsprozess und kein Bild sieht genau identisch aus. Und das mag halt okay sein, wenn du vielleicht als Privatverbraucher sagst, hey cool, ich will jetzt ein cooles Bild machen oder ich will eine cool aussehende 10-Sekunden-Sequenz machen. Aber wenn du jetzt sagst, hey, ich will einen Werbespot machen über 60 Sekunden oder meinetwegen jetzt einen kompletten Film sogar, dann ist eben diese Consistency eben ganz wichtig. Und da gab es ja jetzt auch so ganz schöne Screenshots, die dann eben den Jungen in den verschiedenen Szenen zeigen. Der sieht von Weitem aus erstmal ähnlich aus, aber wenn du halt mal näher rangehst, dann sagst du halt immer, okay, der sieht ja jedes Mal ein bisschen anders aus. Das heißt, diese Character Consistency, die ist halt noch gar nicht gegeben.
Ja klar, also ich meine, das ist ja auch nochmal eine ganz andere Nummer, so ein konsistentes Bewegtbild zu machen, wie jetzt Standbilder. Also ich habe mit Midjourney mal versucht, einfach einen Comic-Strip über, keine Ahnung, 8 Bilder oder sowas zu generieren und selbst das ging nicht, also einfach als Standbild. Von daher, ich finde, es ist schon mal ganz, ja, beeindruckend und erstaunlich, aber ich finde jetzt den Unterschied jetzt nicht so riesig, wie wenn man jetzt, ja, einen komplett gerenderten Film jetzt sehen würde, das mit herkömmlichen 3D-Animationstools gemacht wurde.
Aber da stellt sich ja natürlich die Frage, was kostet es, so einen normalen Film dann eben zu rendern, ne? Und wir wissen ja, dass die Produktion halt von so einem Pixar-mäßigen Film halt einfach extrem teuer ist und ja irgendwie, weiß nicht, hunderte von Millionen von Dollar kostet. Und von, ja, so einem Werbespot, also ich glaube, wenn du jetzt zu irgendeiner Agentur gehen würdest, die halt richtig gut in 3D-Design ist und in Grafikdesign oder in Animation, dann wäre es wahrscheinlich auch extrem teuer, ne? Und für mich ist jetzt halt immer so die Frage, ob man jetzt eben mit diesen Tools sagt, okay, wir wollen komplette Spots generieren. Oder ob wir sagen, hey, wir machen nur bestimmte Sequenzen, die zum Beispiel voll aufwendig wären. Also nehmen wir mal an, du würdest jetzt sagen, wir wollen jetzt irgendwie Drohnen-Shot irgendwie haben, ja? Also irgendwie voll krass von der New York Skyline und den halt noch besonders fantastisch machen. Und du sagst irgendwie, hey, der Drohnen-Shot wäre irgendwie voll teuer, den zu machen. Oder wir kriegen gar keine Drehgenehmigung dafür. Das darf man vielleicht gar nicht, so einen Drohnen-Shot zu machen. Oder wir bräuchten dann irgendwie Helikopter oder sowas, ja? Dann könntest du halt sagen, okay, dann animieren wir doch halt irgendwie nur diese eine Sequenz, meinetwegen mit irgendwie AI. Dann habe ich auch nicht dieses Konsistenzproblem, weil ich ja irgendwie nur 5 Sekunden von einem coolen, ja, Shot irgendwie hinbekommen muss und den Rest mache ich dann vielleicht doch irgendwie so traditionell. Also ich glaube, jetzt ist halt immer die Frage, wenn du so ein Storyboard eben schreibst, welche Sequenzen stellst du traditionell her, entweder mit einer richtigen Kamera oder einem normalen Animationsprogramm und was machst du jetzt eben durch KI?
Also wenn ich mir überlege, wie Filme gemacht werden, könnte ich mir auch vorstellen, dass es sehr, sehr schwierig ist, einer KI alles das zu prompten, was jetzt mehrere Menschen am Set sozusagen unbewusst machen oder was der Regisseur sich vorstellt oder der Kameramann. Also so ein Film entsteht ja aus der Zusammenarbeit von ganz, ganz vielen Menschen oder Gehirnen, die sich etwas angucken und meinen, ah nee, also vielleicht da halt die Kamera doch ein bisschen mehr von unten oder sowas, das gefällt mir noch nicht so gut. Und wenn du eine KI promptest, dann musst du ja ganz genau, ja, alles reinprompten, vom Lichteinfall bis hin zum Kamerawinkel, bis hin zur Geschwindigkeit der Kamerabewegung und so weiter und so fort. Dann musst du dir anschauen, was das Ergebnis ist und kannst danach erst sagen, ah, okay, ich will jetzt vielleicht dieses und jenes verändern und weißt es vielleicht gar nicht bewusst, was genau da jetzt verändert werden muss. Und dann kommt am Ende vielleicht wieder bei den anderen Variablen irgendwas anderes raus, was du so eigentlich gar nicht haben wolltest. Also ich denke mal, viele Dinge, die Filmemacher implizit wissen, die sind vielleicht gar kein explizites Wissen, was man so verbalisieren kann und der KI sagen kann. Und dass die das dann auch noch versteht, dass die entsprechend trainiert ist.
Ich glaube aber schon, dass man viele, ja, ich sag mal, Parameter wahrscheinlich auch festhalten kann. Diese Idee bei der Character Consistency, jetzt eben auch bei Midjourney, ist ja, dass du sagst, okay, ich habe einen Charakter, der mir jetzt eben so in der Form gefällt. Und dann sagst du halt, okay, den halte ich jetzt eben so fest. Und dann werden halt bestimmte Parameter festgehalten. Und dann wird halt gesagt, okay, im nächsten Bild schnappt er mal alle Parameter von dieser Person, wie auch immer das jetzt definiert ist, ja, ob du jetzt sagst irgendwie, weiß nicht, rote Haare, Sommersprossen, Brille und so weiter. Und im nächsten Bild soll die Person dann irgendwie auf einem Surfboard stehen, ja. Und dann willst du halt sagen, okay, wir haben die neue Szene, aber sozusagen den Charakter konsistent. Und auch wenn du jetzt zum Beispiel sagst, der Film oder unser Bild hat so einen gewissen Look, das kann ja auch sowas wie ein Filter sein oder irgendwelche Color-Grading-Einstellungen, dass du halt auch sagst, ja, übernimm das mal bitte für alle folgenden Szenen. Also ich glaube, das wird mir mit der Zeit schon funktionieren. Aber klar ist natürlich, dass jetzt, das jetzt so dieser erste Versuch ist. Von der ist natürlich jetzt auch immer schwer zu bewerten, wie aussagekräftig das jetzt ist, weil die einen, die sagen halt immer so, hör, sieht ja voll doof aus und habe ich ja sofort gesehen, dass es KI ist. Die anderen sagen, naja, das darf man alles nicht irgendwie so genau nehmen, das wird in 3 Wochen, 3 Monaten, 3 Jahren garantiert mega. Und dementsprechend natürlich auch sehr lebhafte Diskussionen zu dem Thema.
Auf jeden Fall. Aber da wir vorhin die Kosten kurz angeschnitten haben, also klar, es wirkt auf den ersten Blick natürlich viel, viel günstiger, einfach irgendeinen Prompt in Sora einzugeben. Aber gibt es hier auch irgendwelche versteckten Kosten, also Hidden Costs, die man nicht sieht? Zum Beispiel, was weiß ich, was kostet denn zum Beispiel eine ChatGPT-Anfrage oder eine Sora-Anfrage? Oder was sind denn da die Energiekosten oder Datacenter-Baukosten und so weiter, die vielleicht nicht beim Endkunden anfallen, wie zum Beispiel Agenturmitarbeitergehälter, ja? Aber ganz umsonst ist das ja jetzt auch nicht, oder?
Das wird halt spannend sein, das Pricing zu sehen. Typischerweise hast du ja bei diesen KI-Software-Paketen entweder eine Flatrate, also was wie ChatGPT, 20 Euro im Monat, oder du hast so ein Credit-System, dass du halt sagst, okay, wenn du jetzt Video renderst, dann kostet es natürlich irgendwie mehr, jetzt ein, weiß nicht, 5-Minuten-Video zu rendern, als jetzt ein, weiß nicht, 20-Sekunden-Video, ne? Und dann kann ich mir eben auch vorstellen, dass jetzt vielleicht das Sora-Tool vielleicht dann auch spezielle Pakete haben wird, dass man eben sagt, okay, es gibt die Hollywood Edition, die kostet, keine Ahnung, 1 Million im Monat, aber kann halt dafür richtig krasse Sachen. Und dann gibt es halt die Konsumenten Edition, die kostet dann irgendwie, weiß ich, $50 oder $20 im Monat oder beziehungsweise die Credits dann eben so umgerechnet. Das heißt, du wirst Toolkosten haben und dann, brauchst du natürlich jetzt eben noch Leute, die eben drauf spezialisiert sind und davon gibt es ja auch noch nicht so viele. Also kann ich mir vorstellen, dass halt die ersten Versuche, sowas zu machen, dann schon ziemlich teuer sind, um das eben gut hinzukriegen. Aber mit der Zeit wird man eben solche Videos vielleicht nicht auf Knopfdruck rausbekommen, aber schon mit deutlich weniger Aufwand. Aber ich glaube jetzt nicht, dass jetzt für diese erste Kampagne, da jetzt Toys R Us jetzt ja zwangsläufig mega viel Geld gespart hat, nur weil sie es jetzt mit KI gemacht haben, sondern vielleicht sogar eher umgekehrt. Aber auf der anderen Seite sprechen wir jetzt über die. Ich hätte mir jetzt kein anderes Szenario vorstellen können, in dem wir jetzt hier über Toys R Us sprechen.
Das stimmt auch wieder. Also, dein Fazit von dem Ganzen, ist Sora jetzt das erste von vielen Tools, das jetzt ins Gespräch kommt, hauptsächlich auch, weil es von OpenAI ist? Oder gibt es schon andere Tools, die auch einfach da sind, vielleicht sogar besser sind, aber nicht so im Gespräch?
Also es gibt ja einige dieser Videotools. Es gibt zum Beispiel Runway, es gibt Pika, es gibt Luma, dann gibt es, glaube ich, aus China noch welche, ja, ich weiß nicht, wie die heißen, wie Veo oder Kling oder sowas, ja. Also gibt es halt relativ viele davon. Und das liegt halt auch wieder daran, dass es erstmal relativ einfach ist, so ein KI-Tool zu bauen. Und die Frage ist natürlich immer, wie gut ist das dann? Und kann es sich am Markt durchsetzen? Und das Spannende ist eben, dass ja zum Beispiel Adobe, da haben wir auch vor ein paar Wochen drüber gesprochen, dass die in ihrem neuen Adobe Premiere ja zum Beispiel jetzt auch sowas wie Pika oder auch Sora einbinden wollen, weil sie eben sagen, okay, wir selbst sind gar nicht so gut darin, neue Videoinhalte zu generieren. Das überlassen wir halt mal den anderen. Bedeutet aber auch, dass jetzt zum Beispiel es für diese ganzen Videotools gar nicht so einfach sein wird, da jetzt eine große Reichweite zu erzielen, sondern die dann vielleicht auch einfach nur Teil von der größeren, ja, Software-Suite sind, wie eben Adobe. Also ich glaube jetzt nicht, dass sich jetzt irgendwie 10 von diesen Videotools durchsetzen werden, sondern vielleicht 2 oder 3. Genauso wie es ja auch in dem, ja, ich sag mal, Bilderbereich ja heute ja auch nicht hunderte von Softwarepaketen gibt, sondern vielleicht auch nur ein paar.
Im Endeffekt hängt ja der Erfolg von so einer Software oder einer App oder wie auch immer, vielleicht gibt es dann auch kleine Apps, die kleine Videos machen, immer davon ab, wie hoch die Zahlungsbereitschaft der Endkunden ist, oder? Also werden Abos abgeschlossen, wird ein hoher Anschaffungspreis dafür bezahlt, gibt es Lizenzgebühren oder sowas? Und wenn da keine Zahlungsbereitschaft da ist, dann geht ja einfach so ein Unternehmen sang- und klanglos unter.
Genau, also vor allem natürlich die Unternehmen, die jetzt nicht ganz so viel Funding haben. Ich kann mir vorstellen, dass Sora durch OpenAI einfach unbegrenzt viel Geld hat. Das heißt, die haben jetzt einfach ein paar Jahre, in denen sie das Ganze auf den Markt bringen können und nicht unbedingt Geld verdienen müssen. Aber wir sehen ja zum Beispiel, dass ChatGPT ja sehr gute Umsätze macht, sowohl mit dem Endkonsumentenprodukt, dem 20-Euro-Abo, als auch sozusagen dem Enterprise-Produkt, dass sie das eben anderen Unternehmen zur Verfügung stellen, damit die dann ihre eigenen KI-Apps bauen. Und so ähnlich kann ich mir das bei Sora auch vorstellen, dass du halt sagst, okay, es gibt die Konsumenten-Edition, wie gesagt, dann vielleicht die Hollywood-Edition und dann vielleicht nochmal als so eine Art API, dass du sagen kannst, okay, das tritt nach außen gar nicht als Sora in Erscheinung, sondern ist einfach nur das Tool, was jetzt eben unter dem neuen, was weiß ich was, Tool von Microsoft vielleicht liegt, dem Microsoft Video Maker oder vielleicht irgendwann in Apple oder sowas. Aber dass die natürlich im Hintergrund halt dafür ja, Geld verlangen und damit Geld verdienen, dass sie es anderen zur Verfügung stellen. Auf jeden Fall macht das OpenAI sehr clever, dass sie halt Sora so ein bisschen in den Schlagzeilen halten, das so gefühlt auch als Standard etabliert wird, als das Videotool, obwohl es noch gar nicht klar ist, wann das veröffentlicht wird. Aber vielleicht reicht es auch schon, dass die Leute sich das abspeichern und sagen, ja, okay, irgendwie Sora, komm mit Runway, mit Pika, müssen wir uns jetzt gar nicht beschäftigen, weil es ja klar, dass Sora da der Marktführer sein wird.
Ja klar, also marketingtechnisch ist es natürlich wirklich sehr schlau, das einfach so ja ins Unterbewusstsein einzupflanzen. Ja, Videogenerierung, KI ist gleich Sora. Eine letzte Frage hätte ich jetzt noch, die mir jetzt in den Kopf gekommen ist. Und zwar, man hat ja irgendwie das Gefühl, das ist jetzt so Aufbruchstimmung, KI-Startups, jetzt zum Beispiel Videogenerierung, Bildgenerierung und so weiter. Aber wenn man das sich jetzt so anhört, ist es ja jetzt nicht wirklich so eine Aufbruch-Startup-Kultur oder Atmosphäre, sondern wenn so ein Riese wie OpenAI jetzt einfach voll viel Geld hat und die nächsten 2-3 Jahre Durststrecke auch überleben kann mit seinem Tool, dann haben ja andere kleinere Startups mit so einem kleinen Anschubfunding eigentlich fast keine Chance, oder?
Sagen wir es mal so, solche Unternehmen wie Pika oder Runway, die kriegen vielleicht nicht Milliarden, aber die kriegen ja auch relativ schnell irgendwie 50 Millionen, 100 Millionen oder sowas. Ne? Das heißt, die haben schon ein bisschen was an Geld. Aber klar, das Geld geht dann gleich wieder drauf in irgendwie Nvidia-GPUs, in Cloud-Leistungen, in Talent, was ja auch sehr, sehr teuer ist in diesem Bereich. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass jetzt diese anderen Unternehmen jetzt irgendwie alle sozusagen aus dem operativen Geschäft sofort Geld verdienen müssen. Da stecken halt auch schon mit die besten Investoren halt dahinter. Aber klar ist, dass dieses AI-Game halt schon ziemlich teuer ist, ja. Und es hört sich erstmal immer so an, als ob sozusagen die Eintrittsbarrieren für Startups gering wären. Aber gerade wenn du irgendwas Innovatives machen willst, dann ist es halt schon ziemlich teuer. Und von daher würde ich sagen, ja, es ist eine Aufbruchstimmung, aber du brauchst halt schon sehr viel Geld. Das heißt, ich glaube, eine Kompetenz, die diese Unternehmen halt haben müssen, neben der technischen, ist dann eben einfach sehr schnell andere Leute davon begeistern zu können. Und wenn dir dann die Frage gestellt wird, naja, Moment mal, warum sollen wir jetzt dein Videotool finanzieren, wenn es Sora gibt, dann brauchst du eben wirklich gute Antworten, warum dein Produkt besser ist, warum du besser darin bist im Marketing und wie du am Ende damit Geld verdienen möchtest.
Ja, also es bleibt auf jeden Fall spannend. Wir werden uns weiter Tools anschauen, die irgendwie auffallen, egal auf welche Weise. Und dann freue ich mich auch schon auf die nächste Folge darüber.
Bis dann, ciao.
Bis dann, tschüss, Theo.